Liebe Gemeinde, auch ich wünsche euch einen guten Morgen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das ist schön, doch vor so einem Auditorium zu stehen und nicht so ganz einsam und alleine zu sein. Schön, dass ihr da seid. Bevor wir uns einige Gedanken in der Passionszeit zu einem bestimmten Bibeltext machen wollen, wollen wir noch zusammen beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir uns hier heute Morgen versammeln dürfen, dass wir hier sein können und dass wir das in Freiheit und ungezwungen tun können. Herr, ich danke dir, dass wir damit rechnen dürfen jetzt, dass du zu uns sprichst. Herr, und dass du uns etwas sagen willst. Und deswegen bitte ich dich, dass du uns die Konzentration und die Ruhe in unser Herz gibst, dass du uns offene Ohren schenkst und ein wirklich auch offenes Herz, um zu verstehen und zu begreifen, Herr, wie deine Botschaft auch uns ganz persönlich betrifft. Danke, dass du da bist und dass wir jetzt auf dein Wort hören dürfen. Amen. Der Text, den wir uns heute Morgen näher anschauen wollen, gehört in die Passionszeit. Wir haben heute den vierten Sonntag in der Passionszeit und der nennt sich Letare. Dieser Text ist vorgesehen, ist in den Losungen der Herrnhuter auch vermerkt, gilt aber für alle Kirchen, die heute sich Gedanken machen und eigentlich könnte es so sein, dass in fast allen anderen Kirchen auch heute Morgen über diesen Text nachgedacht wird. Und zwar steht der Text im 2. Korintherbrief im Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Die Schrift ist ein bisschen klein, aber ich wollte gerne, dass wir alle Verse zusammen auf einem Blatt haben. Hoffentlich könnt ihr es erkennen, aber ich lese es ja auch vor. Von daher geht es, glaube ich. Also, 2. Korinther 1, die Verse 3 bis 7. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an den Leiden von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Und wenn wir getröstet und ermutigt werden, bedeutet das auch für euch Trost und Ermutigung. Es hilft euch, standhaft die gleichen Leiden zu ertragen wie wir. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genau so wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Paulus beginnt hier seinen zweiten Brief an die Korinther sehr eindrucksvoll mit einem Hinweis auf das Zusammenwirken zwischen Leiden, zwischen Freude und getröstet werden. Die Einleitung ist von schmerzhaften und zugleich aufgewühlten Gefühlen bei Paulus bestimmt. Vielleicht erinnern wir uns daran, dass Paulus diese Gemeinde in Korinth mitgegründet hat. Diese Gemeinde liegt ihm deswegen auch wahrscheinlich ganz besonders am Herzen und er macht sich viele Gedanken über diese Gemeinde. Allerdings sind seine Gedanken an den letzten Besuch, als er in Korinth war, sehr schmerzhaft. Von einem Gemeindemitglied dort in Korinth ist er sehr beleidigt worden, ist niedergemacht worden. Und es hat dadurch einen Konflikt in dieser Gemeinde gegeben. Einige aus der Gemeinde haben ihn darüber hinaus aber kritisiert, weil sie mit der Art und Weise, wie er auftrat, wie er sprach, wie er sich gegeben hat und wie er auch von seinem Glauben gesprochen hat, überhaupt nicht einverstanden waren. Ihrer Meinung nach mangelte es Paulus an Souveränität und an Ausstrahlung, etwas, was ein Apostel eigentlich unbedingt haben musste. Aber die Korinther vermissten das an Paulus. Zum Glück waren sie in der Lage, mit Paulus zusammen darüber zu sprechen und diese Konflikte, diese Differenzen einigermaßen auszuräumen. Nun könnte man denken, dass jemand, der so angegriffen war und aber bestanden hat, doch zu einer gewissen Souveränität kommt, zu einem Auftreten, das dann doch sehr bestimmt war. Aber Paulus ist da anders, er ist eher demütig, er ist zurückhaltend und trotz dieser kritischen Einstellung gegenüber liegt es Paulus zuerst am Herzen, es ganz deutlich zu machen, dass er sich Sorgen macht über die Probleme und die Unzulänglichkeiten, die es ganz offensichtlich in Korinth gegeben hat. Und diese Einstellung macht Paulus Mut, doch dann eben diesen zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth zu schreiben. Es ist offensichtlich für ihn, dass es Sorgen und Nöte, Leid und Traurigkeit in Korinth gibt. Wir lesen in dem Ausschnitt, den können wir jetzt aber wieder wegmachen, sonst verwirren wir vielleicht dadurch. Wir lesen hier also praktisch einen Text, der, ich sage es mal bildlich, an einen, selbst der herbeigeholt, ich weiß, aber es an einen Marmorkuchen erinnert. Ein Marmorkuchen besteht aus hellem Teig und aus Schokolade, das ist vermischt, aber es ist nicht ein braunes Durcheinander Mischmasch, sondern wenn man diesen Kuchen durchschneidet, sieht man noch das Helle und man sieht noch das Dunkle, die Schokolade. Beides ist zu erkennen. Beides ist da, das Dunkle und das Helle, das Leiden und der Trost, je mit ihrer Eigenart, aber eben auch untrennbar miteinander verschmolzen. Leid und Trost. Dass beides zusammengehört im Leben, nämlich das Leiden und das Leben, liebe Gemeinde, das muss ich, glaube ich, uns hier nicht groß erklären. Und ein Leben ohne Leiden ist, glaube ich, für keinen von uns kaum vorstellbar. Die Unterschiede, woran und wodurch wir leiden, sind ganz unterschiedlich. Vielleicht leiden wir daran, dass wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Eine ungewisse Zukunft. Vielleicht leiden wir daran, dass unsere Arbeit aufgrund der letzten 2 Jahre in der Pandemie unsicher geworden ist, dass vielleicht die Firma aufgeben muss, zumachen muss. Das bereitet uns Sorgen. Wir leiden an Schmerzen, die uns vielleicht körperlich oder seelisch angreifen und unsere Unversehrtheit bedroht. Wir leiden daran, dass wir von einem Menschen Abschied nehmen mussten, der von uns gegangen ist. Wir leiden an Einsamkeit, am Alleinsein, was übrigens nicht dasselbe ist. Wir leiden vielleicht an Mobbing in der Schule oder am Arbeitsplatz. Ja, es klingt banal, aber es ist so. Wie alles im Leben hat auch Leiden seine Zeit. Daran können wir nicht rütteln. Aber wenn das Leiden schon seine Zeit hat, dann sollten wir lernen, damit umzugehen. Das Leiden auch ernst zu nehmen, auch wenn es kein angenehmes Gefühl ist. Mancher hat erlebt, wie es ist, wenn man leidet wie ein Hund, am Ende ist, mit seiner Kraft nicht mehr weiter weiß, nicht ein- und aus weiß. Und wenn man niedergedrückt wird und dieses Leiden übermächtig wird. Wie unerträglich kann es dann aber sein, wenn jemand versucht, dieses Leid kleinzureden und zu verharmlosen, um uns zu trösten, um uns zu helfen. Ist doch nicht so schlimm, wird schon wieder werden. Du musst keine Angst haben. Das wird schon. Das haben andere auch schon überstanden. Solche sogenannten Trostworte kennen wir vielleicht auch. Das ist sicherlich gut gemeint und soll doch helfen und trösten, aber bewirkt meistens das genaue Gegenteil. Es macht das Leiden meistens nicht leichter, sondern eher noch schlimmer. Viel ehrlicher ist es da, manchmal sich einzugestehen, das, was ich da erlebe oder sehe, ist wirklich schlimm, macht mich sprachlos. So wie mir die Bilder aus dem Krieg im Jemen, natürlich aus der Ukraine, aus Syrien, aus den Zonen des Elends in Afrika vor Augen steht und mir manchmal zu viel sind, weil sie mir so nahe gehen. Oder wenn ich am liebsten weglaufen möchte, wenn ich das unerträgliche Leiden eines lieben Menschen, eines Freundes, eines Partners miterleben muss. Diese Ohnmacht und Hilflosigkeit ist wenigstens ehrlich. Sich einzugestehen, dass Leiden belastet und bedrückt, uns die Luft zum Atmen nimmt, das Leiden uns einfach überfordert. So sehr und so oft ist Leben mit Leiden verbunden, dass zum Beispiel im Buddhismus gelehrt wird, Leben ist Leiden. Aber mir als Christen ist das eigentlich zu wenig. Denn es gibt viel mehr als nur das Leiden. Leiden gehört zum Leben, ist aber eben nicht alles. Ja, es stimmt schon, manchmal ist allein das Mitfühlen ungeheuer schwer. Aber das ist genau der entscheidende Punkt, auf den es ankommt, wo sich das Leiden, sich das Dunkle ins Trösten, ins Helle verändert. Nämlich dann, wenn wir einander im Leiden beistehen, aneinander denken und es ernst nehmen und es ertragen, indem wir mitfühlen mit dem anderen, mitleiden mit dem anderen, es mit ihm zusammen aushalten, mitweinen und manchmal auch lieber mitschweigen. Als Christen hören und verkündigen wir die frohe Botschaft von Jesus Christus auch dadurch, dass wir Raum lassen für die Klage, damit Menschen gegen Gott zu Gott rufen können. Das Leiden, das viele Menschen erleben, braucht diese Möglichkeit, dass man zu Gott schreit. Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Erspar mir die Schmerzen, das Leid, das Geschlagensein. Das gilt sicherlich auch hier unter uns. Das Leid, vielleicht auch in unserer Gemeinde, ist vielleicht größer, als wir ahnen. Es gibt bestimmt Menschen, hier auch in Uetersen, die körperliche Einschränkungen haben, die Angst vor der todbringenden Krankheit haben, Menschen, die ständige Pflege eines hilfsbedürftigen Menschen kaum noch kräftemäßig aushalten. Menschen, die Depressionen haben und unerklärliche Traurigkeit. Menschen, die sprachlos sind in ihren Ehen. Und es gibt Menschen, die Zweifel haben im Glauben, auch hier unter uns. Es gibt Menschen, die überfordert sind durch ihren Beruf und vielleicht auch durch die Familie. Aber all dem steht etwas entgegen. Diese Menschen müssen mit ihrem Leiden nicht alleine bleiben, sondern es gibt die Möglichkeit des Trostes. Wer sich bereithält und auf Menschen einlässt, ein Gefühl hat für den Nächsten und bereit ist, dem Nächsten zu helfen, der kann anfangen, ihr Leid auch aufzuspüren, zu empfinden, zu sehen, was man vielleicht vorher nicht gesehen hat. Und genau darin liegt der Weg zum Trost. Er führt uns untereinander, zueinander. Er bindet uns als Menschen und auch als Gemeinde aneinander. Und wir werden so etwas zusammen wie eine Trostgemeinschaft. Wir gehen hin und besuchen Menschen im Krankenhaus. Menschen, die dort liegen und sehr krank sind. Wir halten es aus, dass niemand sagen kann, wie es weitergeht und ob es überhaupt weitergeht und ob es wieder gut wird. Aber wir sind einfach da. Wir sind einfach nur da und haben Gemeinschaft. Oder wir besuchen den einsamen alten Nachbarn, der niemanden mehr hat, und haben die Geduld, seinen selben Geschichten geduldig zum x-ten Male zuzuhören. Wir gehen zu Beerdigungen, gehen mit ans Grab, reichen den Angehörigen unsere Hand und wissen nicht, was wir sagen sollen. Wie oft ist das schon vorgekommen? Wir sind einfach nur da. Wir weichen nicht aus, wir lassen Trauernde nicht allein. Aber auf diese Weise bin ich jemand, der die Last des anderen mitträgt und einfach für ihn da ist. Leid mittragen und nicht kleinreden und nicht verniedlichen und beiseite zu schieben. So haben wir Teil auch am Leiden Christi. So beschreibt es jedenfalls Paulus und spricht davon, dass gerade die gut trösten können, die ganz besonders das nachempfinden können, weil sie selber leiden mussten und Schweres zu ertragen hatten. Paulus schreibt, in allen unseren Nöten kommt Gott uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Wenn man diesen Text im Ganzen noch einmal liest, den Paulus da in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt, dann ist es eigentlich schade, dass er das so ein bisschen allgemein hält. Man ist ja neugierig und würde gerne bei Paulus direkt nachfragen und wissen wollen, wie denn das ist mit dem Trost, den man von Gott bekommen kann. Jeder von uns, der schon mal gelitten hat und auch zu Gott geschrien hat und um Trost gebeten hat, weiß, dass man manchmal das Gefühl des Trostes empfindet, aber manchmal nicht. Ganz am Anfang unseres Textabschnittes spricht Paulus davon, dass Gott ein Vater ist, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. Aber wie oft haben wir vielleicht selber erlebt, dass wir gar nicht ermutigt wurden? Und da würde man doch gerne wissen, wie ist denn das eigentlich gemeint, auf jede erdenkliche Weise? Und man hätte gerne so eine Liste, wo vielleicht aufgeschrieben ist, wie macht Gott das eigentlich? Dann kann ich das abhaken und kann mal gucken, was mir selber begegnet. Aber diese Liste gibt es nicht und kann es vielleicht auch gar nicht geben. Gott hat unendlich viele Möglichkeiten, zu uns zu kommen, zu uns zu sprechen, uns zu trösten und uns in unserem Leid mitzutragen. Wenn ich euch jetzt bitten würde, schreibt doch mal eure Erfahrungen auf, die ihr mit solchen Situationen schon selber erlebt habt. Da, wo ihr euch geschlagen gefühlt habt, habt ihr Trost empfangen? Wie sah das aus? Dann würden wir wahrscheinlich einen ganz bunten Bilderbogen bekommen an Antworten. Und jede wäre irgendwie ein bisschen anders. Und so ist das, weil wir alle ganz individuell unterschiedlich sind. So haben wir unterschiedliche Erfahrungen, wie Gott uns tröstet. Manchmal sind vielleicht unsere Herzen verschlossen und unsere Ohren und Augen auch und wir merken diesen Trost nicht. Das ist die Frage, ob Gott dann nicht tröstet oder ob wir es nicht empfinden, weil wir vielleicht auch wirklich so verkrampft sind in unserem Leid. Dieses geheimnisvolle Geschehen des Getröstetwerdens durch Gott fasst Paulus in ein sehr anrührendes Bild. Wir haben mit unserem Leiden auch am Leiden Jesu teil und mit ihm, der auferstanden ist, auch an seiner Kraft und seinem Überwinden des Leidens. Mit meinem Leiden bin ich mit Jesus verbunden. Er ist der Gott, der die schmerzhafte Realität des Leidens aus eigener Erfahrung kennt. Ich habe das eben ja schon zitiert. Jesus war so verzweifelt, dass er im Garten Gethsemane eben zu Gott gerufen und geschrien hat: Herr, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gelitten am Kreuz und durch dieses Leiden ist er mir ein Genosse im Leiden geworden, ein Mitleidender, einen, den ich bitten kann, meinen Schmerz und meinen Kummer mitzutragen. Und zugleich ist er auf meinem Leidensweg der Gefährte, der Weggefährte, der mir auch den Weg zeigen kann, der aus dem Leiden herausführt. Diese mystische oder übersetzt diese rätselhafte, geheimnisvolle und unergründliche Verbindung mit Jesus beginnt schon mit unserer Taufe. Diese Taufe hat mich mitgenommen in den Tod und in die Auferstehung Jesu. Wir erinnern uns vielleicht an unsere Taufe. Nicht ohne Grund wird der zu Taufende, ganz untergetaucht im Wasser, beerdigt, begraben, so wie Jesus gestorben ist. Getauft in den Tod Jesu hinein. Und dann wieder herausgeholt in Jesu Auferstehung. Schon bei meiner Taufe bin ich mit hineingenommen in diese Bewegung vom Tod ins Leben, in die Auferstehung. Das ist mein Bild, um ein bisschen zu verstehen, was da geschieht, wenn Menschen erleben, wie ihre Verbindung zu Jesus Christus sie im Leiden trägt. Mit ihm, mit Jesus verbunden, erlebe ich an mir selbst die Passionszeit oder die Passion überhaupt, die Station des Leidens, das Kreuz, das Sterben, den Tod, aber auch den Ostermorgen und die Auferstehung. Liebe Gemeinde, angesichts des Leidens, das oft sinnlos, hoffnungslos und unerträglich erscheint, will ich nicht das Leiden so darstellen, dass man unbedingt leiden muss, um überhaupt wirklich Gott zu erfahren. Schlimmes bleibt schlimm. Aber doch will ich mit Paulus nicht die Hoffnung aufgeben, dass man inmitten des Leidens auch die Nähe, die Hilfe und den Trost Gottes erleben kann. So wie Paulus am Ende seines Eingangsteiles seines Briefes schreibt: Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken, denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Amen.